Hey, Thomas hier. Bevor es losgeht, wollte ich noch Hallo sagen. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Voll gerne. Der Grund, warum wir diese kleine Intro gerade machen, ist, dass ich euch nicht einfach so dem neuen Host überlassen wollte, ohne sie euch mal persönlich vorzustellen. Wer bist du denn, Ann-Kathrin?
Ich bin Moderatorin und Product Ownerin und komme aus Köln. Ich habe zum Berufseinstieg tatsächlich aber auch in einem Startup im Recruiting eingestiegen. Und wie es im Startup halt so ist, passiert da immer ganz viel und man bekommt vielleicht auch schneller als gedacht die Chance, auch in andere Bereiche einzutauchen. Ich hatte dann irgendwann die Gelegenheit, vom Recruiting in den Tech-Bereich zu wechseln und als Product Ownerin zu arbeiten. Und das mache ich bis heute. Mittlerweile arbeite ich in einem anderen Unternehmen, aber dieses Unternehmen, dem ist insbesondere wichtig eben Nachhaltigkeit und faire Produktion. Mhm. Und damit schließt sich dann quasi so ein bisschen der Kreis für mich auch mit der Startup-Erfahrung zum einen, aber auch meinem großen Herzen für Nachhaltigkeit und eben der Leidenschaft für die Moderation und dass ich jetzt hier mit dir diesen Podcast machen darf.
Ja, das ist sehr cool, dass du dabei bist und du wirst ab sofort immer wieder mal eine Episode als Host übernehmen. Also ich bin nicht ganz weg, sondern du bist dazugekommen und ich glaube, das ist eine super gute Idee, weil zusammen kriegt man mehr hin und freue ich mich sehr.
Ich mich auch.
Mit wem hast du denn für deinen Einstand gesprochen?
Also in meiner ersten Folge habe ich mit Dr. Sarah Marquardt gesprochen. Sie ist Co-Gründerin und Chief Technology Officer von Planet A Foods. Lebensmittel ist so ein Bereich, den ich persönlich auch total spannend finde und mich eigentlich täglich damit beschäftige. Und in dem aber auch noch super viel Potenzial steckt, das nachhaltiger und fairer zu gestalten. Außerdem finde ich auch die ganze Debatte jetzt eben Richtung Planet A Foods und dem Thema Kakao-Alternative super spannend, weil die negativen Auswirkungen des Anbaus von Rohkakao noch nicht so bekannt sind, wie beispielsweise jetzt die Auswirkungen des Konsums von Fleisch oder eben anderen tierischen Produkten. Mhm. Und ich glaube, als Konsumenten können wir und müssen wir da auch noch ein bisschen mehr dazu lernen.
Auf jeden Fall. Und ich habe das Interview natürlich schon mal gehört, was vermutlich daran liegt, dass ich es geschnitten habe und finde es richtig gut. Darum würde ich sagen, danke dir, Ann-Kathrin. Schön, dass du ab jetzt dabei bist. Und euch, liebe Zuhörende, viel Spaß mit Episode 10.
Let's go. Hallo und herzlich willkommen zum GreenTech Startups Podcast. Ich bin Ann-Kathrin Meyer, eure Host für diese Folge und spreche heute mit Sarah Marquardt, Co-Gründerin und CTO des Startups Planet A Foods. Sarah hat einen Doktor in Lebensmittelchemie und 2021 Planet A Foods zusammen mit ihrem Bruder Max gegründet. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie die nächste Generation von Zutaten für die Lebensmittelindustrie. So steht es zumindest auf ihrer Website und ich freue mich schon sehr darauf herauszufinden, was das konkret bedeutet. Hallo und herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist.
Hey Anka, danke für die Einladung.
Sarah, was ist denn jetzt ganz konkret die nächste Generation von Zutaten für die Lebensmittelindustrie und wieso braucht es überhaupt eine neue Generation?
Also wenn man in die Vergangenheit blickt, ich sage es mal in die 2000er, 2010er Jahre, war das sehr viel D2C, also Direct to Consumer, es ging sehr viel um Brands, Beispiel ist Oatly, ist Beyond Meat und es war, denke ich, oder in meinem Blickwinkel, sehr erzieherisch auch, ne? Sie so, das darfst du nicht, das sollst du, und es waren immer eigene Produkte im Supermarktregal unter einer eigenen Brand. Und was wir anders machen, wir sind B2B, also Business to Business, wir verkaufen Rohstoffe, Zutaten an die Lebensmittelindustrie, das heißt, wir bauen Partnerschaften. Wir bauen kommerzielle Partnerschaften und wir bauen darauf, dass wir mit vertrauten Marken im Handel Erfolg haben. Also aus der Partnerschaft rauskommend und das Ganze eigentlich komplett undogmatisch. Das heißt, wenn es dich interessiert, was wir sozusagen machen hinter den Kulissen, dann kannst du darüber nachlesen. Und wenn es dich nicht interessiert, hast du einfach Spaß mit unserem Produkt. Das schmeckt gut, das ist hoffentlich günstig sozusagen. Und so wollen wir den Markt erobern und gleichzeitig auch was für die Nachhaltigkeit tun.
Das heißt, ihr wollt vor allen Dingen also das Ganze so ein bisschen niedrigschwelliger gestalten, also dass es nicht eben in dieses Fingerpointing reingeht, weil eben natürlich klar ist, ein Fleischkonsum, ein Käsekonsum, der ist jetzt vielleicht nicht gerade so klimafreundlich und der Konsument dann aber vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, ist da jetzt das Originalprodukt drin oder ist es die Alternative?
Ja, so kann man es fast sagen. Also vielleicht mal zur Schokolade, zum Kakao. Also ich meine, wir haben alle schon mal gehört, hey, da gibt es ein Thema mit Kindersklaverei, Kinderarbeit. Was viele nicht wissen, es gibt auch ein Riesenthema mit Regenwaldrodung. Jetzt könnten wir natürlich über beide Themen reden. Das willst du nicht, will ich aber nicht, wenn ich abends nach Hause komme, meinen Lohn für Süßigkeiten ausgebe, noch irgendwas über Kindersklaverei lesen, während ich auf dem Sofa sitze. Also so ticken wir Menschen nun mal. Auch wenn es wichtig und richtig wäre. Und deswegen kommunizieren wir nicht über diese Themen, weil wir auch nicht glauben, dass wenn man darüber redet, unbedingt das sofort gelöst bekommt. Weil am Ende des Tages wollen wir mit Süßwaren Spaß haben. Zum Thema, ob man es merkt oder nicht. Also wir stehen schon auf Transparenz. Es gibt ja die Lebensmittelinformationsverordnung, das ganz klar definiert, was eine Schokolade ist und was eine Schokolade nicht ist. Und wir sind nun mal keine Schokolade, ne? Und das musst du eigentlich schon klar machen, mindestens mal mit der Verkehrsbezeichnung. Die findet man aber leider immer auf der Hinterseite der Verpackung. Da steht irgendwie ein Zutatentext und dann steht da irgendwo in Point 8 Areal dann eine verschwurbelte Verkehrsbezeichnung. Wir sagen, hey, das reicht nicht. Ja, da müssen wir mehr machen. Deswegen haben wir verschiedene Tools für uns entwickelt. Zum Beispiel so ein Chuviva-Siegel, das ist immer auf der Vorderseite drauf. Da steht dann zum Beispiel drauf Without Cocoa. Oder wir nehmen die Verkehrsbezeichnung auch auf die Vorderseite der Verpackung. Da steht dann der Produktname und direkt unten drunter dann mit einer kakaofreien Schokoladenalternative. Dann noch das Siegel, dann auf der Rückseite noch die Verkehrsbezeichnung, dann noch einen QR-Code. Und dann kannst du dir sozusagen aus vier verschiedenen Quellen dann sagen, hey, ist keine Schokolade, aber natürlich nur, wenn du dir die Verpackung anschaust. Da ist wahrscheinlich so unser USP, dass wir das sehr niederschwellig machen, aber schon natürlich immer mit dem Ziel, transparent zu sein.
Total. Ich hatte jetzt in der Recherche auch ein bisschen so auf Social Media und in Foren mal geguckt, wie das Thema gerade so diskutiert wird, weil ihr seid ja schon recht präsent in den Supermarktregalen und in vielen Produkten schon verarbeitet. Und in den Kommentarspalten ist es gerade noch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ich habe mal einen Kommentar rausgepickt, der das tatsächlich, finde ich, ganz gut und nicht zu überspitzt irgendwie zusammenfasst. Ich lese das mal kurz vor. Die meisten Ja-Produkte, die jetzt mit Choviva sind, sehen bis auf das Logo noch genauso aus wie vorher wie mit echter Schokolade. Wenn man also etwas kauft und nicht jedes Mal die Packung ganz genau anschaut, fällt diese Veränderung nicht auf. Dazu kommt noch, dass viele bisher nichts von Choviva gehört haben. Das ist euer Produkt. Wer also mit normaler Schokolade rechnet, die immer im Produkt war, sucht gar nicht erst nach dem Logo oder kommt gar nicht auf die Idee, dass man darauf achten müsste, ob man tatsächlich Schokolade bekommt. Die Preise sind zudem die gleichen wie vorher. Außerdem gibt es keinen Hinweis auf neue Rezeptur, die den Herstellern sonst so gerne anpreisen. Insgesamt fühlt es sich schon nach, in Anführungszeichen, Unterjubeln an und als wollten die Hersteller die Änderung dem Kunden lieber nicht klar kommunizieren. Also genau, wie du ja schon gerade gesagt hast, es ist auf dem Produkt und das habe ich auch selber im Supermarkt gesehen, es ist schon sehr deutlich auf dem Produkt erklärt und platziert, dass Choviva drin ist und was das ist und wo man weitere Informationen findet. Ich fand den Preisaspekt noch ganz spannend und frage mich halt, ist das tatsächlich so? Also wollen die Hersteller die Änderung den Kunden lieber nicht klar kommunizieren? Und wie geht ihr da zusammen mit euren PartnerInnen um? Also habt ihr da überhaupt einen Einfluss drauf am Ende?
Also ich habe es ja bei der vorigen Frage, sag ich mal, schon indirekt beantwortet. Transparenz ist uns wichtig, auch für die Endkonsumentinnen und Endkonsumenten. Deswegen steht das ja viermal auf der Verpackung drauf, Vorderseite zweimal, Rückseite zweimal. Also ich gehe davon aus, wenn man sich die Verpackung ansieht, und das sollte man ja tun, wenn man in den Supermarkt geht, dann sieht man das. Das ist das eine. Das zweite ist, zu dem Thema Preis, am Ende des Tages, wir sind ein Startup. Ne? Wir konkurrieren hier mit Firmen, die machen im Jahr, weiß nicht, 100.000 Tonnen, 400.000 Tonnen, 500.000 Tonnen. Wenn man da jetzt ins Betriebswirtschaftliche schaut, dann hat man da eine ganz andere Dilution of Fixed Cost. Ne? Also wir kaufen auch Equipment, wir haben ein Team da stehen, wir müssen Löhne zahlen. Und da sind wir dann doch immer noch klein, auch wenn wir schon erfolgreich sind. und haben einfach ja trotzdem eine andere Preisstruktur auf unserer Seite, die wir so noch nicht ganz durchreichen können. Aber in der Grundannahme ist das schon so, dass wir langfristig deutlich günstiger sein werden und sein können, weil wir einfach andere Zutatenbasis haben. Na, wir nehmen Sonnenblumenkerne, die hier in Europa angebaut werden, die Lieferketten sind kürzer und wenn das sozusagen mit der Skalierung, wenn wir da vergleichbar sind oder wären, dann wären wir deutlich günstiger. Und vielleicht noch einen Satz abschließend. Ich glaube, die Lebensmittelinformationsverordnung, also wie man Lebensmittel zu kennzeichnen hat, die geht vom mündigen Verbraucher aus. Mündiger Verbraucher heißt, hey, ich gehe durch den Supermarkt, ich schaue mir an, was ich kaufe. Wenn ich dann sowas höre, dann denke ich mir so, na, dann bist du kein mündiger Verbraucher. Willst du dir das wirklich selbst anziehen, dass du kein mündiger Verbraucher bist? Na, überall vergleichen wir. Wenn wir einen Fernseher kaufen, dann lesen wir 10.000 Berichte, lesen uns Spezifikationen durch. Wenn wir ein Auto kaufen, wenn wir in Urlaub fliegen, überall haben wir immer Zeit und wenn wir durch den Supermarkt gehen, dann plötzlich nicht mehr. Ne? Und da frage ich mich immer so, hey, wir haben es viermal draufgeschrieben, Transparenz ist uns wichtig. Deswegen, ich verstehe natürlich, dass man nicht immer Zeit hat, aber ich glaube, man muss halt auch mal gucken, dass alles mit Augenmaß ist. Wir können jetzt natürlich kein Glöckchen an die Verpackung kleben und eine Alarmleuchte, so nach dem Motto, das ist ja nicht praktikabel, ne?
Nee, absolut. Und ich glaube, es ist auch wirklich total wichtig zu verstehen als Endkonsument, dass man da schon in der eigenen Verantwortung auch ist, zu aktiv danach zu schauen, was konsumiere ich, ob es jetzt der Fernseher ist, den ich kaufe oder eben das Lebensmittel. Definitiv. Ich glaube, bei Fleisch und bei Käse, also bei tierischen Produkten, ist das schon sehr angekommen. Also, dass da das Verständnis wirklich da ist, da drauf zu achten und zu gucken, was ist die Tierhaltung beispielsweise, ne? Also auch da gibt's ja dann bestimmte Hinweise auf den Produkten. Und ich glaube, dass das Thema andere Ersatzprodukte, also die neue Generation der Zutaten, dass das wahrscheinlich noch ankommen muss, dass es da auch noch in anderen Bereichen eben Alternativen gibt, die verarbeitet sein können.
Ist ein Punkt. Ich verstehe das halt natürlich schon, dass man sagt, ja, das war früher anders. Ich muss aber auch sagen, dass es viele Produkte so erst mit Joviva gibt. Ein gutes Beispiel sind die Treats. Das sind so draschierte Erdnüsse, so Peanut Chocks. Die gab es davor gar nie mit Schokolade. Die gibt es einfach nur mit Joviva. Von daher nehme ich die Kritik bedingt an. Trotzdem muss ich immer sagen, Transparenz ist uns ein Anliegen. Deswegen kommunizieren wir viermal auf der Verpackung. Und ja, na klar, ein bisschen Augen auf schadet nie. Wir gucken ja auch, ob der Joghurt High Protein ist oder Low Protein, High Fat, Low Fat. Ist das ein Haselnussjoghurt? Ist das ein Erdbeerjoghurt? Ne? Also da geht das ja auch. Deswegen glaube ich, kriegen wir das auch hin bei den Süßwaren, auch wenn die Erwartungshaltung da vielleicht noch nicht so da ist. Aber ja, das Thema wird ja deswegen gerade diskutiert.
Absolut. Und vielleicht können wir ja auch nochmal auf die Gründe eingehen, warum es denn jetzt tatsächlich eine Alternative für Schokolade oder eben vor allen Dingen für den Rohkakao braucht. Also du hattest das ja schon mal angedeutet mit Kinderarbeit und Umwelt. Aber wie sieht das konkret aus, sodass man es da vielleicht auch nochmal ein bisschen in Zahlen fassen kann, dass es nochmal klarer wird, okay, hier gibt's wirklich einen Case.
Ja, was ganz schön ist, Kakao und Schokolade ist so komplett romantisch verklärt. Das ist so eine Kolonialware, ne? Das kommt so von glücklichen Frauen, in bunten Gewändern wird das gepflückt und die machen nichts lieber, als den ganzen Tag als Kakao anzupflanzen und zu ernten. So ist das Bild. Die Realität ist halt komplett anders. Ne? 70% des Kakaos kommen aus Westafrika, Elfenbeinküste und Ghana. Und da wird Regenwald gerodet, um Kakaoplantagen zu pflanzen. Der Kakao wird oft unter prekären Bedingungen angebaut und geerntet, eben mit Kinderarbeit oder Forced Child Labor, also zwischen Kindersklaverei und erzwungener Kinderarbeit. Und es ist schon so, dass Schokolade und Kakao einfach einen riesen CO2-Fußabdruck verursacht. Da gibt es Studien von Oxford zu, gibt es belastbare Zahlen. Schokolade ist eines der klimaschädlichsten Lebensmittel. Wie gesagt, wir reden nicht über diese Themen, weil die machen alle keinen Spaß, ne? Und bei Süßigkeiten geht es immer um Geschmack und um Spaß. Aber die Realität ist halt auch so, dass Kakao und Schokolade halt nicht unbedingt immer klimafreundlich angebaut wird. So, das könnte man sagen, man macht das aus der Nachhaltigkeit raus. Aber warum wir eigentlich eine kakaofreie Schokoladenalternative entwickelt haben, ist, dass es Prognosen gibt, dass es 2050 50% weniger Kakao geben wird.
50% weniger. Also 5-0. Ich meine, das sind
5-0. Das sind Prognosen, muss man fairerweise sagen. Prognosen, da weißt du immer nie, ob die zutreffen. Ne? Aber auf irgendeiner Basis muss man natürlich mal starten. Die Prognose stammt von einem Biologen aus den USA, Rob Dunn, der hat ein Buch geschrieben, Never Out of Season. Da schreibt er über Lieferketten verschiedener Lebensmittel und eben auch über die Kakaobohne und dass verschiedene Phänomene, eben wie Klimawandel, Überalterung der Bäuerinnen und Bauern, fehlende Finanzierung und so weiter und so fort dazu führen wird, dass eben 2050 50% Kakao wegfallen werden. Auf der anderen Seite hast du aber Länder wie China und Indien, wo der Kakao- und Schokoladenkonsum drastisch steigt. So, und da hast du dann schon das erste Problem. Gibt es noch genug Kakao in der Zukunft? Und das treibt uns an, das treibt mich an. Ich habe jetzt eine 8 Wochen alte Tochter und ich will auch, dass die mal einen Osterhasen hat oder, ne? Und das ist ein großes Thema. Und als wir die Firma gestartet haben, haben wir dann ziemlich schnell eben gelernt, das andere Thema ist eben CO2. Das ist so der zweite Motor, der uns antreibt, CO2 einzusparen. Da haben wir, glaube ich, mit unserer Schokoladenalternative eine ganz gute Antwort. Wir glauben nämlich ganz stark daran, dass es nicht darum geht, Schokolade zu ersetzen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ihr dürft morgen keine Schokolade mehr essen. Wir glauben daran, dass Schokolade teurer wird, einfach eben wegen den gerade genannten Gründen, und dass wir eine zweite Säule brauchen. Und dass wir eben diese zweite Säule anbieten wollen. Und ich glaube, es ist immer cooler, eine Wahl zu haben, als irgendwann keine Wahl mehr zu haben. Und dann ist das Schokoregal im Supermarkt plötzlich leer.
Absolut. Und Schokolade ist uns ja quasi heilig. Ich glaube, so einen ersten Vorgeschmack auf 2050 hatten wir ja schon 2024. Da wart ihr gerade 3 Jahre alt mit eurem Startup. Und da ging es in der Rohkakaobranche ziemlich ab, weil es große Ernteausfälle gab. Und der Preis für Rohkakao von um die 4.000 Dollar pro Tonne auf über 10.000 Dollar pro Tonne einfach direkt einmal hochgeschossen ist. Was war das für eine Situation für euch? Also wo wart ihr da in eurer Unternehmensentwicklung und was hatte das für Einfluss auf euch tatsächlich auch?
Ja, für uns war das der Perfect Storm, wie man immer so schön sagt. Also die Firma war da zu dem Zeitpunkt ja 3 Jahre alt. Wir waren aber schon lange kommerziell aktiv. Unser erstes Produkt im Handel war im September 2023. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatten wir A, eine funktionierende Produktion, die zertifiziert war und einen bestehenden Kundenstamm. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Market-Proof oder Credibility, kann man sagen. Wir waren ja zertifizierter Lebensmittelproduzent. Und das hat uns natürlich geholfen, dann in dieser Krise ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Jetzt kann man sagen, ja, Preise, Rohstoffpreise sind das eine. Was man aber in der Thematik oft unterschlägt, ist das Thema Volatilität, also Preisschwankungen. Es gibt viele kleine und mittelständische Firmen, die einfach zum Zeitpunkt oder über die, wir reden eigentlich über 2 Jahre, 2024, 2025, kaum oder nicht Schokolade kaufen konnten. Weil am einen Tag hat das, weiß ich nicht, 8.000 Euro gekostet, am nächsten Tag 9.000, dann wieder 7.800. Also diese krassen Preissprünge, die da drin waren, macht es einfach für einen Einkauf von kleinen Unternehmen unmöglich, da sich einzudecken, weil du weißt nicht, ob du morgen vielleicht günstiger kaufst oder ob das morgen einfach zweimal so viel kostet. Und das hat dazu geführt, dass bei manchen unserer Kunden die Linien halt leer standen. Die hatten aber trotzdem Abschreibungen, die hatten trotzdem Personal dastehen. Und da wäre eine Alternative gewesen, ne, die Firma geht insolvent. Oder auch, wir sind da sozusagen auch ein Enabler dann, um die Linien zu füllen und trotzdem einfach ein sauleckeres Produkt zu machen. Und das auch noch dann preislich trotzdem attraktiv ist, auch wenn es von einem Startup ist. Und klar, ne, so eine Krise hat uns schon geholfen, wie gesagt, Perfect Storm. Aber wir sehen auch, dass das wieder eine Krise kommt. Ne? Es wird dieses Jahr war zwar eine gute Ernte, aber für die Haupternte, die ab September dieses Jahres dann in Westafrika stattfindet, weiß man schon heute, dass es nicht genug Blüten an den Bäumen wieder gibt, dass es nicht genug Pods gibt, also der Pod-Count. Und die Aussicht ist schon wieder, dass es eine verknappte Ernte gibt. Da sieht man genau das, was ich vorhin so gesagt habe, ne, was diese Biologe so gesagt hat. Der Klimawandel oder der Kakaoanbau in sich selbst ist fragil und instabil. Und das ist ein Thema, das uns begleiten wird. Hohe Schokoladenpreise.
Das heißt, ihr habt sozusagen schon so einen Blick auch da drauf oder könnt schon ziemlich genau vorhersagen, wie die Rohkakaoernte ausfallen wird, so wie ich das verstanden habe. Das finde ich ganz spannend, dass da die Blüten dann tatsächlich gemessen werden. Basiert ihr eure Produktionsbedingungen dann, dass ihr sagt, okay, wir wissen jetzt schon, die Ernte wird so und so ausfallen, das heißt, wir können hoch oder runter skalieren?
Nee, also wir bewegen uns natürlich parallel zu Kakao und Schokolade, weil wir bewegen uns unabhängig von Kakao und Schokolade. Also unser Ziel ist natürlich immer Kostenreduktion, das würden wir unabhängig von der Kakaopreisentwicklung machen. Und da arbeiten wir gerade ganz stark dran und natürlich treibt uns an, immer noch ein besseres Produkt am Ende des Tages auch zu machen. Ne? Das schmeckt besser, knackt besser, kann in anderen Applikationen eingesetzt werden. Und da fokussieren wir uns sozusagen isoliert drauf, also günstiger und besser. Und trotzdem schauen wir natürlich auf den Kakaomarkt, auf den Schokoladenmarkt, weil wir da natürlich am Markt ablesen können, wie der Need ist, ne? Auch global gesehen. Wir sind jetzt in 12 Ländern, haben 125 Produkte auf dem Markt. Es ist einfach schon, sag ich mal, da sieht man dann schon, da gibt es gewisse Abhängigkeiten natürlich. Aber im Moment ist es so für uns, dass wir an der Auslastungsgrenze fahren, trotzdem, obwohl die Preise gut runterkamen in den letzten Monaten. Ne? Also ich glaube, was man auch völlig losgelöst von dieser ganzen Debatte rund um Preise und Co. Schon sagen kann, da ist ein Bedürfnis da nach innovativen, leckeren Zutaten. Und gerade in der Süßware gab es in den letzten 100 Jahren keine Innovation mehr. Ne? Außer mal den Keks so mit Schokolade bezogen oder so oder den gefüllt und keine Ahnung. Und da ist sowas wie Choviva gerade für die jüngere Generation dann doch irgendwie einfach spannend. Es ist einfach, hey, wow, es ist keine Schokolade drin. Hey, wow, es ist irgendwie without Cocos mit Sunflower Seeds. Völlig crazy. Ich habe erst heute mal so ein bisschen PR-Search auch so gemacht und wir sind unter anderem in Japan auf dem Markt. Seit 8 Monaten. Mhm. Und da gab es eine japanische Press-Release auf Japanisch, kann ich dir gerne im Nachgang schicken.
Super gerne.
Und die haben über eine Million Packungen verkauft in 8 Monaten. Und da siehst du auch so, ne, je nachdem, wo du halt guckst, die Leute haben einfach Spaß dran. Es ist einfach irgendwie ein bisschen crazy, macht ein bisschen Spaß. Ich glaube, das gibt uns schon auch unabhängig von den ganzen Kakaopreisen recht.
Ja, das ist natürlich am schönsten, wenn man dann merkt, okay, die Endverbraucher nehmen das richtig gut an und haben wirklich Spaß dabei, das auch auszuprobieren. Und es ist nicht so leicht, wie es hier in Deutschland häufiger ist, noch eher eine kritische Haltung dem gegenüber oder sagen wir mal vorsichtige Haltung, bevor man nicht genau verstanden hat, warum, wieso und weshalb eigentlich. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr oder noch mal dabei bleiben auf eure Produktionsbedingungen. Gerade in solchen schwankenden Zeiten, wie du schon gesagt hast, dieses Jahr waren es wieder bessere Erntebedingungen, höhere Erträge im Rohkakao, das heißt, die Preise sind wieder gesunken oder sind vor allen Dingen auch drastisch gesunken im Gegensatz zu 24. Hat es dann aber auch tatsächlich den Effekt, dass sobald so eine krasse Schwankung passiert, sofort die Industrie bei euch auf der Matte steht und sagt, wir brauchen euch jetzt? Oder ist es noch einigermaßen so, dass ihr sagt, okay, das kommt jetzt peu à peu und wächst in einem Maße, wo ihr auch wirklich mitgehen könnt?
Da ist zum Verständnis, glaube ich, wichtig, dass so Lebensmittelunternehmen oft langfristig agieren, im Verhältnis langfristig. Das heißt, da gibt es Rahmenverträge auch mit Lieferanten, die sind über 12 Monate, 18, 24 Monate oder 6 Monate. Ne? Das heißt, oft sind Firmen entweder mit Schokolade noch eingedeckt und brauchen uns erstmal gar nicht. Das heißt, da hat man auch Zeit, dann ein Produkt zu entwickeln, anzupassen an die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden. Und gleichzeitig, wenn wir eine Lieferantenvereinbarung haben, dann ist die halt eben auch über 12 Monate. Ne? Das heißt, da gibt es gar nicht so viele Fluktuationen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das spricht, glaube ich, auch für uns, dass kaum Produkte ausgelistet worden sind. Das heißt, die Produkte funktionieren. Und wenn ein Produkt funktioniert, ist es in der Regel auch so, dass ein Hersteller die nicht anfasst. Ne? Das Produkt funktioniert, es verkauft sich, warum soll ich irgendwas ändern? Gleichzeitig bieten wir einen stabilen Preis, weil wir stabile Rohstoffpreise haben. Also, ne, so, why change it? Und das hilft uns halt auch. Also, das Produkt funktioniert, die Kunden kaufen es oder die Kundinnen kaufen es. Und wir bilden oder wir bieten Verlässlichkeit am Ende des Tages. Und das sind schon so Argumente, auch im B2B, die dann Kunden überzeugen.
Klar, ja, das kann ich absolut verstehen. Und ihr macht ja neben Choviva, habt ihr noch eine zweite Sparte aufgemacht. Und zwar wollt ihr oder entwickelt ihr gerade schon Alternativen zu tropischen Buttern und Spezialfetten. Kannst du einmal erklären, was genau darunter fällt? Also was sind tropische Buttern und Spezialfette?
Genau, also wir kennen ja wahrscheinlich alle das böse Palmöl.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die Kuh, die vor 20 Jahren durchs Dorf getrieben wurde und immer wieder durchs Dorf getrieben wird mit dem Orang-Utan, der einsam auf der Palme sitzt, so, das Bild hat man vielleicht im Kopf und dahinter brennt der Urwald. Das ist Realität, möchte ich gar nicht sagen. Ich finde es nur immer cool oder komisch, dass bei Kakao da irgendwie nie drüber geredet wird. Anderes Thema. So, aber das ist ein tropisches Fett. Dann gibt es Kokosöl, ist auch ein tropisches Fett. Jetzt muss man dazu auf dem Schirm haben, dass unsere Choviva im Moment unter anderem noch mit einem tropischen Fett hergestellt werden muss. Ne? Du hast eine Schokolade, da muss eine Fettkomponente sein, da hast du normalerweise Kakaobutter. Jetzt sind wir natürlich Cocoa-free, das heißt, wir können keine Kakaobutter nehmen. Was nehmen wir? Wir nehmen Shea-Butter oder in manchen Fällen auch Palmöl. Natürlich nachhaltig zertifiziertes, aber ist natürlich nicht unser Anspruch, dass wir das sozusagen ultimo nach vorne vorzeichnen. Das heißt, was machen wir? Wir sagen, das ist unsere Generation One oder das Hybrid-Auto. die Generation 2 ist das Elektroauto, so gesehen, wenn du die Analogie willst. Wir wollen regional und lokal sozusagen eine Kakaobutter herstellen, die dann aus Zentraleuropa kommt, mittels Fermentation, komplett nachhaltig, dass wir eben nicht mehr auf diese tropischen Fette und Öle angewiesen sind. Warum ist man auf die angewiesen? Es gibt leider in der Natur nur ein paar wenig Fette und Öle, die bei Raumtemperatur hart und knackig sind. So, und wir wollen alle bei der Schokolade den tollen Schmelz haben, den tollen Knack haben. Und dann gibt es leider nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Außer man geht natürlich voll tief in die Trickkiste rein und Chemie will ja am Ende des Tages niemand essen. So, das heißt, wir sind im Moment noch auf so eine Hybridlösung angewiesen, arbeiten aber gerade dran, eben das kompromisslos regional aus Mitteleuropa kommen und nachhaltig zu gestalten. Und da forschen wir eben auch dran, dass wir das auf die Generation 2, also auf das Elektroauto, auf die Ebene heben.
Wie cool. Und wie funktioniert das dann aber? Ihr habt jetzt quasi mit Choviva ein Schokoladenprodukt, quasi schon nahezu perfektioniert, finde ich zumindest, von meinem Geschmackstest her. Wenn ihr jetzt auf ein neues Produkt übergeht, was bedeutet das für euch in der Produktion oder aber auch in der Forschung? Also müsst ihr da einmal alles komplett neu aufsetzen oder könnt ihr gewisse Teile der Produktion auch dafür dann wieder verwenden?
Das ist zum Glück Plug and Play, also ist auch so angelegt, dass man bestehendes Equipment, bestehendes CapEx dafür hernehmen kann, um eben andere Zutaten zu produzieren. Gleichzeitig auch ist es der gleiche Kundenstamm. Ne? Also wer heute Kakaobutter hernimmt, setzt in Zukunft vielleicht Choviva-Butter ein. Sprich, man redet mit den gleichen Kunden, das gleiche R&D-Team, die gleichen Anlagen. Deswegen macht es das eigentlich ziemlich reibungslos. Ist nur nicht so ganz so trivial, sonst hätten es andere davor schon gemacht. Deswegen gibt es das noch nicht auf dem Markt. Aber das wird noch kommen.
Super spannend. Und bei Choviva nutzt ihr Sonnenblumenkerne. Was nutzt ihr bei den Fetten und Buttern und Ölen?
Genau, da verwenden wir Zuckerrübenmolasse. Na, wir kennen alle Zucker aus dem Supermarkt, das ist aus Zuckerrüben hergestellt. So dieser typische Raffinadezucker, ne? Der ist weiß. Da ist wichtig für den Kontext, wenn man Zucker anbaut, da baut man eine Zuckerrübe an. Wenn man den Zucker rausholt, dann ist das so ein brauner Sirup. Niemand will einen braunen Sirup, das heißt, der wird umkristallisiert und alles, was da drin ist, ist die Melasse oder Molasse, hat man vielleicht schon mal gehört. Und das ist die Grundlage für unser Fett. Und dann mittels Fermentation wird das dann zu einer Kakaobutter oder zu einem Palmfett.
Spannend, das heißt, ihr macht aus Zucker Fett?
Genau, so kann man das sagen.
Und ist das dann aber am Ende noch zuckerhaltig? Also hat man dann...
Nee, das ist komplett zuckerfrei. Also das, weiß nicht, ob man Fermentation kennt, man zum Beispiel aus dem Bier oder aus dem Brot, da hat man ja auch irgendwie Stärke oder Zucker im Mehl oder in der Gerste und die Mikroorganismen verstoffwechseln das dann, ja, in dem Fall zu CO2 oder Alkohol, in unserem Fall eben zu Fett.
Interesting. Also mega spannend, was ihr macht. Und was wäre jetzt nach der Schokoladenalternative und der Fettalternative noch so das, was dich als nächste Zutat irgendwie reizen würde, da eine neue Generation zu entwickeln?
Da würde ich mega gerne drüber reden. Meine PR-Kollegin haut mir bestimmt auf die Finger, wenn ich das sage. Also es gibt Zutaten, an denen wir arbeiten. Darf ich leider nicht drüber reden, aber natürlich hört es nicht bei der Also wir sind keine Schokoladenfirma, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir heißen Planet A Foods. Choviva ist eine Marke, ein Produkt. Das ist uns ein ganz wichtiges Produkt. Aber natürlich hören wir nicht da auf. Wir arbeiten an anderen tollen Zutaten, die unter ähnlichen Lieferketten-Schwierigkeiten oder klimaschädlich angebaut werden und hören eben nicht da auf. Ich kann dir das gerne im Anschluss noch bilateral zutragen, an was wir arbeiten, aber kann leider nicht auf Band dazu sprechen.
Alles klar, das heißt aber, es stehen noch andere Ideen in der Pipeline und da wird auf jeden Fall noch das Produktportfolio erweitert werden. Cool.
Genau, das kann man sagen. Wir stehen halt voll auf Fokus. Ich glaube, Fokus hat gezeigt, dass wir da schnell exekuten können. Also ne, schnell skaliert, schnelle Märkte, 12 Länder, 125 Produkte. Das schaffst du nur, wenn du dich fokussierst. Und ich glaube, auch so in die Startup-Szene reingeblickt, oft verzetteln sich Startups halt echt voll gerne. Und da hilft uns halt Fokus schon auch, dass man sagt, wir machen ein Ding, dafür machen wir es richtig gut. Und wenn wir das gut gemacht haben, können wir das nächste machen.
Gutes Stichwort Fokus. Wir kommen jetzt nämlich zu den Abschlussfragen. Und da wäre nämlich die erste Frage, was ist für euch gerade das größte To-Do?
Das größte To-Do ist die globale Skalierung. Wir sind seit Ende letzten Jahres in Japan, seit Mai in den USA. Wir schauen Kanada an. Wir sind in Australien seit April. Das heißt, globale Supply Chain, globale Skalierung, globales Angebot, den jeweiligen regionalen Präferenzen angepasst. Wir haben auch eine Partnerschaft mit Barry Callebaut, das ist der weltgrößte Schokoladen- und Kakaoproduzent der Welt. wo wir eine strategische, ja, kommerzielle Partnerschaft haben, die uns dabei helfen. Und das ist so gerade, wo unser Fokus reingeht. Ne? Wie können wir das global groß machen? Um dann wieder auf deine Eingangsfrage, ne? wie wird das günstiger, genau das auch zu ermöglichen. Wenn wir erst die Zehntausenden Tonnen haben, wird es auch endlich deutlich günstiger.
Voll. Und wer kann euch bei dieser riesigen Aufgabe, die sie ja ist, helfen?
Also wir haben immer auf unserer Homepage mega viele Stellen ausgeschrieben. Ich glaube gerade bestimmt, weiß ich nicht, 12 Stellen. Also gerne mal drauf gucken. Von Einkauf über Quality bis hin zu Business Development, Accounting, Prozessingenieure oder Ingenieurinnen. Also da gibt's mega viele Möglichkeiten. Also erstmal, ne, bitte bewerben. Ist ein mega cooles Team, glaube ich, hier. Sind immer noch ziemlich klein für die Volumen, die wir bewegen. Also dieses Jahr werden es ja gute 15.000 Tonnen, die wir dann doch produzieren. Und das heißt, es ist sehr, ich möchte nicht sagen familiär hier, aber man kennt sich sehr gut, sehr flache Hierarchien, macht sehr viel Spaß. Und daneben, ne, einfach mal unvoreingenommen in den Supermarkt gehen, mal ein Produkt kaufen, essen, schmecken, freuen, hoffentlich, und dann mal gucken, ne, ob das was für einen ist oder nicht.
Das habe ich tatsächlich auch in der Recherche gemacht. Das war natürlich großartig, als ich wusste, ich darf mit dir sprechen, dass ich dann auch direkt in den Supermarkt gehen konnte und probieren durfte. Und es ist echt verrückt. Also ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied geschmeckt tatsächlich. Und ich habe extra verschiedene Produkte ausprobiert, um auch so Textur und Knackigkeit und so zu testen. Das war schon richtig spannend. Also kann ich nur empfehlen, das selber auch mal auszuprobieren. Und dann als allerletzte Frage, welches Green-Tech-Startup findest du gerade besonders spannend und wieso?
Welches Green-Tech-Startup finde ich besonders spannend? Boah, da wo fange ich an? Es gibt so ein Startup in Berlin, die heißen Plant Salt. Die arbeiten an einer Salzreduktion aus Algen. Das finde ich mega spannend, ne? Weil am Ende des Tages, wir essen Salz, alle Menschen lieben Salz, wir essen leider ein bisschen zu viel Salz. Das finde ich ganz, ganz cool. Dann, was ich sehe, es gibt immer mehr Startups, die eben auch B2B-Ingredients machen. Es gibt Egg Replacer, Next zum Beispiel oder Eggfield in der Schweiz. Auch ziemlich, ziemlich cool. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist die Zukunft von Foodtech tatsächlich in Partnerschaften und nicht als Einzelplayer, sondern immer gucken, wo löst man wirklich ein Problem zusammen mit der Industrie, um zu skalieren. Deswegen glaube ich, sind die nächsten 10 Jahre damit geprägt, wie löst man ja Lieferkettenengpässe, B, zusammen mit der Industrie, und C, was ist der Benefit dann für den Endkonsument oder die Endkonsumentin? A, entweder im Geldbeutel oder sensorisch. Und ich glaube, da wird sich viel, viel tun. Ich meine, wir haben gerade Iran-Krieg, ne, oder immer noch. Wir haben verschiedene geopolitische Krisen, die dazu führen, dass Lieferketten sehr angespannt sind, dass die Lebensmittelpreise oder Lebensmittelinflation nach oben geht. Und von daher, glaube ich, wird uns das leider noch beschäftigen. Ich wünschte, es wäre anders, aber so ist es nun mal.
Absolut. Daher super wichtig, dass es euch gibt und ihr eure Arbeit tut. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Wir sind schon am Ende angelangt. Es hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, hab noch einen schönen Abend.
Danke dir, Anke.
Und das war die zweite Folge der zweiten Staffel des Green Tech Startup Podcasts. Vielen Dank an Sarah Marquardt von Planet A Foods. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr sie an andere Menschen weiterleitet, für die diese Folge ebenfalls spannend sein könnte. Wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne auf Apple Podcast und wenn ihr uns auf Spotify oder auf einer anderen Streaming-Plattform eurer Wahl folgt. Alle Links zur Gästin als auch zum Startup Planet A Foods findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Ann-Kathrin Meyer, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. We'll be right back.
Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.